Hallo und willkommen zu eurem Next Set, eure Quelle für Sport- und Ernährungstipps mit Itai und Levi.
Und in diesem Set sprechen wir über den Kalorienbedarf, Kalorienbilanzen, Grundumsatz, Leistungsumsatz. Wie berechnet man sie? Was sind sie? Bleibt dran und hört's. Ja, Itai, lass uns doch heute einfach mal nochmal ein bisschen über Kalorien an sich sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen über Grundumsatz, Leistungsumsatz. Wir haben ja schon im Ernährungs-Warm-Up-Set darüber gesprochen. Mhm. Aber ich glaube, wir sind da so ein bisschen schnell drüber hinweggegangen. So ein bisschen, als wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre. Okay, ja. Kalorien sind halt Energie und das
ja,
gibt das.
Ja, wir wollten
auch
nicht zu viel auf einmal jetzt stecken. Jetzt genau. Haben wir so ein bisschen Großes gemacht und jetzt können wir ein bisschen tiefer reinbohren und gucken, was da
rauskommt. Ich muss aber fairerweise sagen, nachdem ich mal so ein bisschen unser Spotify-Analytics studiert habe, habe ich nämlich einfach gemerkt, okay, die Leute sind unglaublich interessiert an den ganzen Thematiken mit Ernährung und mit Supplementen. Und ich glaube, wir sollten auch in der Richtung nochmal sowas wie so eine Abfolge von Episoden machen, wo wir jetzt nochmal wirklich mit der Lupe in einzelne Themenbereiche reingehen. Genau. Und ich glaube,
es heißt auch Sport- und Ernährungstipps hier, also der Set. Also,
ja. Ne? Es ist ja, das ist, genau, die Range ist halt so riesig und wir versuchen natürlich immer alles so gut es geht zu beleuchten, aber ich glaube, jetzt müssen wir langsam wirklich mit der Lupe an die einzelnen Themen rangehen und warum nicht einfach mal mit so Kalorien anfangen. Das wird auch viele, viele interessieren, weil im Hinblick auf Kalorien, Leistungsumsatz, Grundumsatz geht es ja dann auch wirklich darum, okay, wie plane ich möglicherweise eine Aufbaudiät, eine Abnahmediät, wie berechne ich Kalorien, wie berechne ich meinen Grundumsatz, ja, alles solche Themen, die halt schlussendlich für, ich sag mal, einen Ernährungsplan oder ein Ernährungsprotokoll ja von Bedeutung sind.
Ja, genau. Mhm. Das finde ich so, genau, die perfekte Erklärung, also von so Einführungen, was wir heute eigentlich machen, ne? Hm. Genau. Ja. Fangen wir erstmal an. Was ist überhaupt eine Kalorie, ne?
Was ist eine Kalorie? Also mein Verständnis davon war irgendwann mal, okay, das ist im Prinzip die Energie, die Nahrung innehat, sozusagen.
Ja. Genau, ja.
Und ich glaube, die Definition von einer Kalorie ist dann auch schlussendlich die Energie, die notwendig ist, um Wasser um 1 Grad zu erhitzen. Kann das sein? Ist das richtig?
Ja, genau. Ja, das ist perfekt. Genau, hast du richtig gesagt. Also es ist eigentlich Wärme und eigentlich, Wärme, also Energie ist Wärme, mehr oder weniger, in unser Körper, vor allem, weil wir verbrennen auch diese Kalorien in Anführungsstrichen. Deswegen heißt es auch so, und wie du sagst, ist genau richtig. Ist die Energie, die verbraucht wird, um Wasser um 1 Grad zu erhitzen. Und genau, und dann haben wir die normale, bekannte, was sind die Kalorien von der jeweiligen Nährstoffe.
Hm.
Genau, also wir haben die Kohlenhydrate, die Proteine, die ungefähr 4 Kalorien pro 1 Gramm sind und dann die Fette, die einfach das Doppelte haben. Ja, aber das ist auch alles, das ist halt so Pi mal Daumen, ne? Es gibt auch viel genauer und verschiedene Nahrungsquellen haben auch ein bisschen andere Kalorien,
Mengen. Alkohol zum Beispiel.
Genau, ja, genau. Mhm. Alkohol wird auch zum Beispiel zu 100% von uns auch wirklich absorbiert und auch als erstes verdaut. Das bedeutet, dass auch wenn man irgendwie versucht abzunehmen und dann trinkt man nochmal Alkohol, Alkohol hat diese Kalorien, aber erstmal wird Alkohol wirklich verdaut, dann werden die Kohlenhydrate, dann die Proteine und dann als letzte die Fette, also resorbiert, genau sozusagen dann. Ja,
liegt
unser
es
Körper
beim Alkohol daran, dass es quasi eigentlich ein Gift ist und vom Körper als solches erkannt wird und dementsprechend quasi von der Priorisierung als erstes verarbeitet werden muss, weil der Körper sagt, das Gift muss aus dem Körper, kann das sein?
Das bin ich mir nicht mehr sicher. Ich bin der Meinung einfach, es liegt dann an deren Form und der Abbauweise und die Enzyme in unserem Körper, bin ich der Meinung. Also
irgendwann habe ich, das kann gut sein, irgendwann habe ich nämlich mal irgendwie gelesen, dass der Körper sofort registriert, okay, da ist jetzt Ethanol vermeintlich, da ist Ethanol im Körper, das ist ein
Alkohol.
Gift, damit, Alkohol, damit kann er schlussendlich nichts anfangen, das ist ein Gift, irgendwie unser inneres Sicherheitssystem registriert das und sagt sofort, okay, Priorität Nummer 1, Gift aus dem Körper, eliminieren.
Ne? Ja, das könnte sein. Ich glaube, ich hatte sogar mal, ich gucke kurz, ich habe hier in meiner Unterlagen aus meinem Studium irgendwas mit Alkohol gesehen letztens, als ich mich hier darauf vorbereitet habe, auf dem Dings. Vielleicht können wir es nochmal hier finden, was da zu sagen war. Aber da, also genau, was ich gerade erwähnt habe, das mit dem Verdauung, also die Prioritäten des Verdaus, war in dieser Unterlage nämlich drin.
Mhm.
Nee, Steht nicht bei mir. Steht nur warum. Also steht also nicht warum, steht nur, wie es passiert ist.
Also, dass es so ist, okay.
Genau, die Rangfolge der Oxidation muss ich auch noch hier noch korrigieren, habe ich auch falsch geschrieben bei mir. Alkohol, Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Also ja. Fette werden auch als letztes als Energiequelle benutzt, deswegen ist es auch immer so schwer abzunehmen.
Ja.
Ja.
Dann gibt es ja noch, das habe ich auch letztens wieder, als ich mich jetzt auf den Podcast so ein bisschen vorbereitet habe, ist mir wieder mehr oder weniger eingefallen, durchs Lesen dann halt auch schlussendlich, dass es ja einmal den physikalischen Brennwert von Nährstoffen gibt und es gibt den physiologischen Brennwert, also sprich genau physikalisch, wie viel Energie ist wirklich inhärent, wenn ich das Zeug einfach jetzt anzünden würde sozusagen und kann der Körper daraus extrahieren und da ist ja irgendwie, also zum Beispiel Kohlenhydrate, da ist das dasselbe, ja, fast physikalisch.
1:1, genau.
Genau, ja. Ist 1:1. Und bei Proteinen ist es verrückterweise komplett unterschiedlich. Also der physikalische Brennwert ist deutlich höher als der physiologische. Also unser Körper kann das nicht komplett verstoffwechseln, verbrennen. Das
liegt daran, dass wir einfach nicht Stickstoff verarbeiten können. Und Stickstoff ist mehr oder weniger ein Gift für uns. Und das wird eigentlich über die Niere und die Leber ausgeschieden. Deswegen ist der Brennwert niedriger, als was es wirklich in der Tat ist. Ja.
Und das ist ja ein zweischneidiges Schwert an der Stelle, weil einerseits, du sagst jetzt Giftstoff, andererseits, das heißt ja, wenn ich jetzt mich sehr proteinreich ernähre, dann kann ich nicht alles davon verstoffwechseln. Das heißt, die Proteine sind jetzt ein Nährstoff, der mich potenziell schwieriger fett machen kann, beziehungsweise wo ich potenziell schwieriger zu viel Kalorien eigentlich zu mir nehmen kann, weil ja viel davon einfach gar nicht richtig verstoffwechselt wird.
Genau, da haben wir auch schon ein bisschen auch gesprochen, glaube ich, in der Ernährungspodcast, ein oder zwei, bin ich mir nicht mehr sicher, aber genau. Unser Körper kann wie du sagtest, also 92% die aufgenommene Proteine werden verdaut, also 8% geht halt verloren, geht aus Urin meistens raus. Hm. Und noch zusätzlich dazu, unser Körper kann nur eine bestimmte Menge an Protein benutzen. Alles, was übrig ist, wird durch den Krebszyklus in Kohlenhydrate oder wieder in Zucker verwendet und das kostet nochmal Energie. Also theoretisch, ich weiß nicht genau, was die Umsatzrate da ist, aber von diesen 92%, wenn ich mich jetzt wirklich nur sage, nur Protein, also hauptsächlich proteinreich ernähre, könnte ich wirklich dazu führen, dass, keine Ahnung, ich schmeiße einfach eine Nummer, also dass 80% davon wird nur als Energie verbraucht in meinen Körper.
Ich glaube, das ist sogar nah dran. Also mir ist jetzt auch so im Kopf rumgeschwabert, 80% habe ich, glaube ich, beim letzten Mal durchblättern in meinen Büchern gelesen. Mhm. Also das ist, glaube ich, ziemlich nah an der Realität dran, ne? dieser magische 80%.
Ja.
Lass uns doch direkt einsteigen. Einer der wesentlichen Begriffe, die halt gerade, was Kalorien angeht, irgendwie dann hochploppt, ist ja so Kalorienbilanz. Was versteckt sich eigentlich hinter diesem Begriff der Kalorienbilanz?
Ja, also meinst du, wie viel muss ich dann einnehmen, und um das zu balancieren, was ich ausgegeben habe an einem Tag, ne?
Right, also genau. Dieser Begriff der Bilanz ist ja schlussendlich, jetzt kann ich ein bisschen auftrumpfen, geklaut aus der Wirtschaftswissenschaft. Du hast irgendwie ein Konto, das hat irgendwie, die eine Seite, sage ich mal, ist ein Soll, das andere ist ein Haben und das muss am Ende des Tages idealerweise irgendwie ausgeglichen sein, also plus minus null. Und genau und auf der einen Seite führst du halt Kalorien zu, auf der anderen gehen welche raus, indem du dich bewegst, Sport machst, denkst, ja, also einfach lebst, sage ich mal.
Genau, einfach einfach nur so, das auch in ein bisschen in Zahlen reinzubringen. Ja. Man denkt wirklich, dass wenn man sich bewegt, braucht man mehr Energie. Das stimmt zum Teil. Aber wirklich krasserweise 60-70% unser Energieumsatz, unser Tagesumsatz, ist von der Ruhe nüchtern Umsatz. Ist halt nur, was wir brauchen, um weiterzuleben. Das ist meistens so Osmose in unser Körper zu betreiben, die Herzpumpe, also wirklich alles, was wir brauchen im Alltag, nur zu sitzen, eigentlich nur zu liegen, ist 60-70% von unser ganzen Umsatz. Ne? Dann haben wir, 5-10% sind die postprandial Thermogenese. Das ist die Energie, die verbraucht wird, um erstmal unser Essen zu verdauen. Das kostet auch Energie, mehr oder weniger. Unser Körper braucht doch nochmal Enzyme zu produzieren und it takes money to make money, sozusagen, ne? Und dann das haben wir...
der Fachmann.
Ja, und dann haben wir 20-30% die Bewegungsaktivität und es könnte auch theoretisch noch beeinflusst durch Stress, 5-10% Stress, und es muss auch nicht, also Stress versteht man meistens unter mental, aber auch körperlicher Stress, zum Beispiel wenn jemand krank ist, Fieber hat, benötigt man wirklich 2-3 Kalorien mehr. Deswegen, wenn ihr krank seid, holt euch ruhig eine Pizza.
Pizza ist all the way.
Pizza ist live.
Ist live.
Genau, ja.
Genau, also die Bilanz dann, also schlussendlich, genau, also wir haben ja benötigte Energie tagtäglich, die nehmen wir eben schlussendlich mit der Nahrung auf, und wenn am Ende des Tages, ganz bildlich gesprochen, am Ende des Tages, ja, ist ja jetzt nicht so, als wenn der Körper sagt, okay, jetzt ist Ende des Tages, jetzt ziehe ich die Bilanz, sondern das ist, ja, also
zieh das Tagesbon raus und so, genau, ja.
Ja, also einfach nur so als Bild gesprochen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, dass im Prinzip, wenn ich jetzt wirklich mehr zu mir genommen habe, als ich theoretisch gebraucht hätte, nach Leistungsumsatz und Grundumsatz, dann ist meine Kalorienbilanz ja positiv, dann werde ich, wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache, und ein längerer Zeitraum ist jetzt halt crucial, das ist jetzt so der Punkt, was bedeutet längerer Zeitraum, genau. Und da gibt die Literatur, die ich so gelesen habe, an, so meistens so irgendwas im Bereich von 3 bis aufwärts 4 bis 5 Tagen, so 3 bis 4 Tage, wenn ich das so über diesen Zeitraum ziehe, also dass ich immer am Ende des Tages in Anführungsstrichen eine positive Kalorienbilanz habe, dann werde ich zunehmen. Genau. Und genau, deswegen, vice versa. Also
das bedeutet hier, dass so Cheat Days nicht so schlimm sind.
Genau, man muss sie nur richtig strategisch einsetzen an den richtigen Tagen.
Genau.
Und vice versa dann eben schlussendlich, wenn ich das Ganze andersrum mache, dass ich, wenn ich über längeren Zeitraum zu wenig, vermeintlich zu wenig zu mir nehme, also weniger Kalorien, als ich eigentlich bräuchte, laut Grundumsatz und Leistungsumsatz, den ich habe, dann werde ich abnehmen. So.
Ja,
also exakt. Das quasi ganz, ganz einfach in der Theorie gesprochen. Und jetzt kommt ja eben der Punkt so, aber so einfach ist es dann irgendwie doch nicht.
Aber, mit dem Finger zeigen, genau.
Genau. Aber lass uns da ruhig, weil jetzt habe ich ja auch noch die Begriffe aufgeschmissen, so Leistungsumsatz, Grundumsatz. Also
genau, wir können wirklich mit dem Grundumsatz, also der ist sozusagen RNU, der Ruhe-Nüchtern-Umsatz, habe ich auch schon vorhin ein bisschen erwähnt. Und das ist wirklich die biologische Oxidation der Nährstoffe, die führt zu einem Verbrauch von O2 und eine Bildung von CO2. Und so wird es auch gerechnet. Ja? Also wir atmen Sauerstoff ein. Und dann atmen wir dadurch, also danach CO2, also Kohlendioxid, wieder raus. Und dieser Bilanz von wie viel wir ein- und ausatmen, wieder zurück, kannst du auch mehr oder weniger zeigen, wie viele Kalorien und was für überhaupt wir für Kalorien überhaupt jetzt verwenden. Ja, das kann auch wirklich mit verschiedenen Formeln auch ausgerechnet werden. Ne? Das Volumen von eingeatmetes O2 wird von dem Volumen des ausgeatmetes CO2 verglichen und mit Hilfe von wirklich, wie gesagt, diese bestimmte Formel berechnet. Und dafür gibt es auch 2 Hauptmethoden. Die erste ist die Canopy-Methode. Das ist wirklich, wenn man einfach irgendein, ja, ich weiß nicht, wie das so klar, also einfach wie eine Art von Helm, wie die Astronauten tragen, einfach über deinen Kopf machen.
Ja.
Und dann atmest du einfach ganz ruhig ein und aus. Hauptsächlich auch im nüchternen Zustand, weil wir wollen auch wirklich den nüchternen Umsatz messen. Oder es gibt auch was ein bisschen angenehmeres, was auch aber ein bisschen kostenpflichtiger ist. Das ist wirklich eine Respirationskammer. Das bedeutet, du sitzt wirklich in einem Zimmer und es wird konstant dieselbe Menge an Sauerstoff reingeführt durch bestimmte Ventilatoren. Und da gibt es auch noch irgendwelche CO2-Messer in der Wand und sie messen einfach genauso aus, was du da machst. Und dieser Zimmer sind auch so, dieser Kammer in Anführungsstrichen, so wirklich, sieht so aus wie für ein kleines Wohnzimmer. Die sind auch so cool gestaltet, dass, also ich habe wirklich Fotos jetzt, Chips, schade, dass man nichts zu sehen hat. Genau.
Netflix es gibt sogar,
genau, ja, sie kannst wirklich da die ganze, also das ich rede jetzt von auch, ja, hochqualitative Experimente, die auch durchgeführt werden in Ernährungsinstituten. Da gibt es auch sogar Fahrräder und dann können wir auch sehen, wie viel Energie man beim Sport machen sozusagen mehr oder weniger auch verbraucht, ja. Ja. Und das ist der Ruhe-Nüchtern-Umsatz und es gibt auch diese 2 Formeln, die ich auch gerade erwähnt habe. Erstmal die Harris- und Benedict-Formel und die Schofield-Methode, die auch von der WHO auch grundsätzlich benutzt werden. Und die sind, ja, Art von Nährungsformel, die haben irgendwie richtig krasse, lange Zahlen vor jeder Variable. Das wird erstmal Gewicht, Geschlecht, Alter und Beweglichkeit.
Körpergröße,
genau. Alles mit eingerechnet und die werden einfach Sie haben das so lange mit so vielen Menschen gemacht, dass sie einfach diese bestimmten Konstanten vor jeder Variable eingestellt haben, sodass es dann auch ja, mehr oder weniger richtig ist. Das ist die beste Möglichkeit, das zu sehen, genau. Also ist viel besser als diese geschätzte 2200 für einen 70-Kilo-Mann, ist das, glaube ich, jetzt, was der WHO sagt, oder?
Also
das ist der Base-Stat sozusagen.
Also ich genau, in Deutschland irgendwie ist irgendwie angesetzt, so ein erwachsener Mensch, egal ob Mann oder Frau, 2000 Kilokalorien am Tag.
Ja,
irgendwie
genau.
Sowas in dem Dreh. Und dann gibt es irgendwie diese ganz schlechte Näherungsformel, 24 mal dein Körpergewicht und dann hast du auch irgendwie deinen Kalorienumsatz, den du irgendwie am Tag brauchst.
Also okay, ja.
So, also richtig oldschool.
Ja, genau. Also nur zum Vergleich, wie genau diese Schofield-Methode ist, was die von der WHO benutzt wird. Ne? Ist halt 66,4 mal Gewicht minus 113 mal die Körpergröße in Meter plus 3000 durch 4,184 für einen Mann. Und für Frau ist auch die sind die jeweiligen Konstanten auch ein bisschen anders. Also es sind wirklich sieht so aus wie einfach willkürlich gewählte Zahlen, aber es ist einfach, sie haben so lange das benutzt, bis sie das auch richtig gefunden haben, ja, genau.
Beim Grundumsatz, ganz salopp gesagt quasi, also wir haben ja jetzt gesagt, Grundumsatz, Leistungsumsatz und dann hast du ja auch noch davon gesprochen, okay, es gibt noch eine Thermogenese, also weil Nahrungsmittel ja schlussendlich verstoffwechselt werden und da geht einfach ein bisschen Energie auch als, ich sag jetzt mal wirklich, Wärme verloren. Irgendwie im System.
Ja.
Das könnte man, oder würdest du sagen, man kann das so aufdröseln, okay, ich habe jetzt Zahlen gefunden, Grundumsatz macht ungefähr, was wir an Energiebedarf haben, 60% aus, Leistungsumsatz je nachdem meistens so 30%, aber kommt jetzt drauf an, okay, 30% ist dann so eine Aussage für Autonormalverbraucher, bei einem Leistungssportler sieht es nochmal ganz anders aus.
Genau.
Und da habe ich zum Beispiel auch das absolute Extrembeispiel des Marathonläufers gesehen, der seinen Leistungsumsatz gerade in der Wettkampfphase mal so derbe hochreißen kann, dass der das Dreifache des Grundumsatzes ausmachen kann.
Ganz, ja, ganz also locker. Ist richtig auch krass, wie viel sie auch essen müssen. Also sie haben wirklich so Marathon und so Ironman, sie haben wirklich, manchmal stellen sie sich sogar Timer in deren Uhren, sodass sie wissen, jetzt ist langsam wieder Zeit zu essen. Also es muss auch schon, weil da ist diese große Angst, es gibt sowas bei Langausdauersport, das Hitting the Wall heißt es, dass sie einfach so viel Energie ausgegeben haben, dass sie mussten in den Ruhemodus jetzt kommen, in der Recovery-Modus kommen, sodass sie irgendwie Glykogen wieder aufbauen können. Also die Glykogenspeicher ist komplett leer im Körper und egal wie viel sie jetzt essen, während des Aktivitäten wird nicht wieder jetzt aufgefüllt und sie sind jetzt fertig, also sie können nicht weitermachen.
Das habe ich auch schon gehört und ich habe das sogar mal in einer Doku gesehen, das war so eine Doku über krasse Geschehnisse bei den Olympischen Spielen, also bis ich glaube 50 Jahre zurück und da war das Beispiel eben auch von einer Marathonläuferin, ich weiß leider nicht mehr den Namen, aber es muss so glaube ich in den 60er Jahren gewesen sein, ich glaube, da haben die Olympischen Spiele in Afrika stattgefunden. Es war schweineheiß. Es war einfach zu heiß. Es waren teilweise 50 Grad in der Sonne.
Krass.
Und die sind Marathon gelaufen und es war eine amerikanische Läuferin. Und die ist dann irgendwann, also ganz viele mussten abbrechen. Die sind einfach kollabiert.
Ja, glaube ich.
Und sie ist ins Ziel gelaufen. Und ins Ziel gelaufen, in Anführungsstrichen, das waren irgendwie die letzten 100 Meter. Und es sah aus, sie ist gelaufen, als wäre sie paralysiert. Also es war ganz, ganz merkwürdig. Es war kein richtiges Laufen. Das war sie war auch schon im Delirium. Also sie war nicht mehr voll da. Es waren schon Sicherheitskräfte um sie herum, die sie eigentlich stützen wollten. Aber das konnte sie irgendwie noch abwehren, weil dann wäre sie ja disqualifiziert worden, weil sie ja von Fremden Hilfe genommen hätte oder gekriegt hätte. Und dann ist sie halt wirklich da so ins Ziel gestolpert, mehr oder weniger. Und das war ganz verrückt. Und danach ist sie halt wirklich zu Boden gefallen und musste erstmal ärztlich versorgt werden. Also genau das. Also
Wasser
irgendwann schaltet
die Haut geben, ne? Ja.
Ja, also irgendwann schaltet das System einfach schlussendendlich ab. Das ist das ist der absolute Wahnsinn.
Das aber
zeigt
auch, wie krass der menschliche Willen sein kann. Ne?
Ja, so absolut.
Verrückt.
Absolut,
ja, und
absolut.
Dann, genau, jetzt reißen wir um dieser, wie du sagtest, die Werte, die man auch rechnen kann, wenn man sich bewegt. Ne? Dafür gibt es diese PAL-Werte, Physical Activity Level. Und dadurch kann auch so ein bisschen berechnet werden, wie viel Energie gibt dieser Person aus an Tag durch seine Bewegung, ne?
Mhm.
Ja. Und da gibt es
verschiedene. Genau, der PAL-Wert ist ja schlussendlich, also vielleicht kannst du das noch besser aufschlüsseln, weil ich habe jetzt mal so versucht zu recherchieren, okay, wann sind diese PAL-Werte eigentlich entstanden, was ist deren Geschichte? Und ich habe nichts wirklich gefunden, außer dass das irgendwann mal festgelegt wurde, dass das Faktoren sind, die halt auf den Grundumsatz aufgerechnet werden, um dann halt wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt dein Grundumsatz, von dem geht eben alles aus. Genau. Das multiplizierst du eben mit dem PAL-Wert und dann hast du deinen Gesamtumsatz.
Der TEE, the Total Energy Expenditure oder der Gesamtenergieausgabe, genau. Und das sind so die drei Hauptformel oder Hauptpunkte, die auch benutzt werden, genau. Wenn man das RNU, also das Rückständigungsumsatz und das Gesamtenergieausgabe weiß, kann man auch der Physical Activity Level berechnen.
Hm.
Eigentlich, und dann der schwankt zwischen 1,2 und 2,4 für mehr oder weniger normale Menschen. Ja. Sozusagen so 1,2 ist jemand, der komplett immobilisiert, krank und ja, kann eigentlich nichts bewegen am Tag. Das ist meistens für jemand, der krank ist. Büroangestellte sind eigentlich auch relativ wenig, also 1,4. Also würde ich sagen, jetzt die Mehrheit der Menschen die Büroarbeiter sind auf 1,4. Dann haben wir 1,6 zählt als Laboranten, Studierende, Kraftfahrer, also auch relativ normale Menschen.
Mhm.
Die Leute, die sich ein bisschen mehr bewegen in ihrem Alltag, in ihrem Job, Verkäufer, Kellner oder Handwerker, die haben noch ein bisschen was zu tun, 1,8 bis 1,9. Und dann die Leute, die auch wirklich harten physischen Job haben, Bauarbeiter, Landwirte, Bergarbeiter, sie schwanken zwischen 2,0 und 2,4. Also ist schon...
Und du sagst Bergarbeiter, weil das ist genau, du hast 100 pro jetzt auch so eine PAL-Wert-Tabelle gefunden, richtig?
Wo
so eine beispielhaften Sachen drin stehen.
Ja.
Und als ich das nämlich gelesen habe, man findet irgendwie immer wieder diese gleichen Formulierungen in diesen Tabellen, habe ich mir gedacht, okay, das muss ja von vor 100 Jahren sein, weil Bergarbeiter, ja, wo gibt es denn heutzutage
noch? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es mir überlegt, überhaupt anspreche, ich habe es mir einfach aufgeschrieben. Ich habe es in meinen alten Unterlagen gefunden, wie ich gesagt habe. Es ist ja von der Charité in der Berlin Universität, also Charité Universität Berlin.
Ja.
Ja, keine Ahnung, wie alt diese Formel ist, ne?
Ja, also die Bergarbeiter sind ja schlussendlich wirklich die Jungs, die halt unter Tage, keine Ahnung, Kohle abbauen oder, und da ist ja wirklich dann nicht gemeint die modernen Kumpel, sondern die alten Kumpel, die halt wirklich noch mit der Spitzhacke da in den Schacht gehen und dann selber die Kohle aus dem...
Das würde ich auch sagen, 2,4, also ganz, ganz hoch, ne, ja.
Selber die Kohle da aus dem Berg rausschlagen, so.
Ja, und das sind Leute, halt, die auch die ganze Zeit auch sich mit Bier ernährt haben über den Tag, weil das einfach so krass kaloriendicht, also Weizenbier oder Malzbier, die ganze Zeit getrunken, weil es auch so krass kaloriendicht ist. Sie bräuchten das einfach, um einfach weiterzumachen. Ja.
Ja.
Ja. Und das ist wirklich, also für mehr oder weniger Autonormalverbraucher, wie wir es auch gesagt haben. Also wenn man auch Büroangestellter ist, aber am Tag immer noch von und zu Arbeit mit Fahrrad fährt und dann nochmal eine Stunde im Fitnessstudio verbringt, könnte man ruhig auf die 2,0 kommen. Und das wird wirklich, wie auch Leroy sagte, du musst es multiplizieren, dass der Ruhe-Umsatz mal der PAL-Wert ergibt, dann auch der TEE. Oder einfach andersrum, wenn man die TEE durch den Ruhe-Umsatz dividiert, dann kommt man auf den PAL-Wert. Genau, so ist halt so eine dreieckige Formel.
Du hast ja genau Harris-Benedict-Formel schon erwähnt zur Berechnung des Grundumsatzes. Ich habe jetzt auch noch die Mifflin-Saint-Jean-Formel rausgesucht. Und
ja, die ist ein bisschen älter, die wird nicht mehr benutzt, glaube ich, oder?
Nee, ist genau andersrum. Die Harris-Benedict ist schon, die ist von 1918.
Stimmt,
genau.
Ja,
und die Mifflin-Saint-Jean ist, glaube ich, von 1990 oder irgendwie sowas.
Ja,
also das Ding ist, weil du ja angesprochen hast, wie setzen die sich zusammen? Du hast ja bestimmte Parameter drin als fixe Faktoren, die du halt mit dem Faktor im Sinne von dein Körpergewicht, deiner Körpergröße, deinem Alter eben multiplizieren musst. Und jetzt hat sich ja in den letzten 100 Jahren unser Lebensstil irgendwie geändert. Und diese Mifflin-Saint-Jean-Formel ist wohl angeblich so 5% genauer als die Harris-Benedict-Formel, weil sie halt einfach veränderten Lebensumständen besser gerecht wird, heutzutage haben.
Ich dachte, die Schofield-Methode ist eigentlich jetzt was von der WHO benutzt wird. Und deswegen ist sie vielleicht, also so stand es, was ich gefunden habe. Es könnte sein, dass es auch jetzt auch veraltet ist, ja.
Nö, also man liest das immer wieder unterschiedlich. Ich habe jetzt nämlich rausgekriegt, also meine Quellen sagen immer noch Mifflin St. Jean, also vor Harris Benedict. Und
ja, es könnte auch daran liegen, diese Ernährung allgemein ist so eine ungenaue Wissenschaft, weil jeder ein bisschen anders ist. Und du kannst auch wirklich nicht jeder einzelne Faktor kontrollieren, vor allem, also weil das wird auch meistens an Menschen Experimente in Anführungsstrichen durchgeführt.
Menschen-Experimente.
Genau. Und du kannst wirklich nicht alles kontrollieren. Also du kannst zu einem gewissen Grad deren Ernährung kontrollieren, wenn du sie wirklich in so eine Respirationskammer steckst die ganze Zeit. Aber wenn du sie auch schon in dieser Respirationskammer gesteckt hast, dann brauchst du diese Formel nicht, weil da kannst du wirklich messen, wie viel Energie verbraucht wird anhand von der CO2-Gehalt. Aber wenn das wirklich so Sachen, die du machst keine richtige Intervention, du nimmst Leute zu dir, gibst ihnen bestimmten Aufgaben, schickst ihn wieder weiter und dann kommen sie irgendwann mal zurück und dadurch musst du es halt rechnen. Ne?
Ja. An sich ist es, glaube ich, auch gar nicht das große Problem, als ich das mal, also ich habe mal beide Formeln für mich zum Beispiel ausprobiert, benutzt. Und ich glaube, der kalorische Unterschied waren vielleicht 200 Kilokalorien. So, für den Autonormalverbraucher reicht das schon, um einen Wert zu haben, sage ich mal. Aber
200 Kalorien plus oder minus, da kannst du wirklich zum Ab- oder Zunehmen ganz schnell führen. Also vor allem in 2-3 Monate, dann führt es schon was. Ne?
Genau, das ist jetzt dieses große Aber. Wenn ich einfach nur wissen will, okay, was ist mein Grundumsatz, dann ist es eigentlich relativ egal, ob ich jetzt die modernere oder die ältere Formel oder die Methode nehme. Meistens schwankt das irgendwie so im Bereich von 200 Kilokalorien. Aber wie du richtig sagst, wenn es mir wirklich darum geht, ganz zielgenau zu arbeiten im Hinblick auf eine Diät, also Zunahme oder Abnahme, ja, dann machen auch schon 200 Kilokalorien den großen, großen Unterschied. Und dann wird es schon schwieriger. Und noch schwieriger wird es ja dann eigentlich, wenn wir jetzt dann noch den Leistungsumsatz als zusätzlichen Parameter oder als zusätzliche Variable ins Spiel bringen, weil jetzt, genau, das ist ja so, du hast es jetzt schon so ein bisschen aufgedröselt, ich habe so meinen Senf dazugegeben, wir haben diese verschiedenen PAL-Werte, aber jetzt ist es ja nicht so, dass ich mir da einen raussuche, der mir am besten schmeckt und dann einfach meinen Grundumsatz mal den multipliziere, sondern theoretisch müsste ich mir ja wirklich die Arbeit machen, gucken, okay, wie viele Stunden am Tag sitze ich denn jetzt nun oder bin ich jetzt in dieser sitzenden Tätigkeit?
Genau
was.
Ja, genau.
Und wie viele Stunden am Tag bin ich jetzt schlussendlich in einer Aktivität und wie viele Stunden am Tag bin ich völlig inaktiv, schlafe zum Beispiel. Und beim Schlafen, da haben wir ja zum Beispiel nochmal einen ganz anderen PAL-Wert, der sich irgendwie auf 0,95 beläuft. Und jetzt, wenn wir fair sind, die meisten von uns schlafen ja doch noch vielleicht 7-8 Stunden am Tag. Also das ist ein Drittel des Tages, was eigentlich vom PAL-Wert her schon in Anführungsstrichen eine Katastrophe ist.
Ja, naja, aber man muss auch damit ausgehen, dass wenn man auch weniger schläft, werden auch andere Stressfaktoren mit reingebracht. Also Schlaf ist auch dann in der Sinne auch wichtig, ne? dass man auch nicht außer Acht lassen. Ne?
Ja, also keine Frage, auf längere Hinsicht dann wieder wegen Stress und so und gerade Cortisol-Level und so ist Schlaf unglaublich wichtig, aber man müsste ja wirklich dann gucken, okay, Tag hat 24 Stunden, so.
Ja.
Meinetwegen 8 Stunden schlafe ich, dann würde ich halt einen PAL-Wert nehmen, 8 mal 0,95. Dann würde ich gucken, okay, vielleicht 8 Stunden arbeite ich am Tag, sitzende Tätigkeit, also easy going, dann muss ich eben 8 mal 1,2 nehmen und dann hätte ich noch 8 Stunden Freizeit. Und dann müsste ich gucken, okay, wie baut sich meine Freizeit auf? Sagen wir mal, ich mache zum Beispiel 1,5 Stunden wirklich intensiven Sport am Tag. Okay, dann könnte ich sagen, 1,5 mal meinetwegen 2,0 und die restlichen 6,5 Stunden meiner Freizeit, die sind dann wieder so Netflix und Chill, keine Ahnung. Da müsste ich dann vielleicht nochmal 6,5 mal 1,2 nehmen. Und dann würde ich diese einzelnen PAL-Werte ja quasi zusammenziehen, durch 24 rechnen und hätte einen durchschnittlichen PAL-Wert. Und den müsste ich ja dann mal meinen Grundumsatz nehmen, um dann halt wirklich einen verlässlichen Leistungsumsatz zu berechnen.
Ja.
Oder einen halbwegs verlässlichen.
Ja, und also dann, und wenn man das auch einfach für sich macht, einmal zu kurz zu gucken, was das wird, dann wird man auch ganz doll überrascht von wie niedrig das ist und dann eigentlich steht man
das
so
ist
fast
wirklich
fast
immer wieder crazy. Gerade auch wenn man das erste Mal dann den Grundumsatz berechnet, dass man eigentlich sieht, okay, mit so wenig kann ich eigentlich haushalten theoretisch. Ja. Und man denkt immer so, oh nee, also, oh, bin so und so groß, wiege vielleicht 90 Kilo so. Okay, da sind doch mindestens 3000 Kalorien drin. Nein, weit gefehlt.
Genau. Ja, das Problem ist auch, ja, wie du sagst, dass Leute unterschätzen oder überschätzen, ja, deren Kalorien, vor allem also wie viel sie brauchen und auch wie viel sie essen. Also sie überschätzen, wie viel sie dürfen und unterschätzen, wie viel sie gegessen haben. Und das, ja, führt auch richtig schnell zu Problemen. Genau, ja. Ja, ist auch krass, wenn man daran denkt, was genau in unser Körper diese ganze Energie braucht. Man sieht wirklich zum Beispiel, dass die Muskeln machen 35% unserer Gesamtkörpermasse, ne? Mhm. Aber sie verbrauchen nur 20% des nüchternen Umsatzes, ne? Also wirklich unser Gehirn und die viszerale Organe, alles drumherum, sie sind 5-10% halt unserer Körpermasse. Und das ist 75% der ruhende nüchternen Umsatz. Also, ja, crazy. Also, wenn man denkt, dass wirklich, ich könnte durch Bewegung mehr Energie verbrauchen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber wirklich, die Menge an Essen und die Qualität des Essens, die ich mir einfach sowieso zuführe, egal ob ich Sport mache oder nicht, die ist eigentlich theoretisch viel, viel wichtiger.
Ja. Aber das geht ja auch einher damit schlussendlich, weil man immer wieder von Geschichten, von Extremsituationen hört, wo Menschen ums nackte Überleben kämpfen mussten, nicht zu essen hatten oder ganz, ganz irgendwo verschüttet waren, Lawinenopfer, wie auch immer, wie der Körper einfach alles komplett zurückfährt, die Extremitäten im Prinzip aufgibt, da die Temperatur rauszieht, ja, also deine Arme absterben lässt, deine Beine absterben lässt, nur um deine Körpermitte zu safen, weil da ja schlussendlich die wichtigen Lebensorgane drin sind.
Ja.
Und auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass Muskulatur im Zweifel nicht gebraucht wird.
Ja, also man sieht es auch an dieser richtig magersüchtigen Menschen, dass deren Unterarm im Umfang dicker ist als der Oberarmteil, weil Unterarm hat man zwei Knochen, die dich bewegen, die elende Speiche. Und im Oberarm hat man nur diese eine. Und deswegen, wenn die Muskeln komplett weg sind, sieht man wirklich einfach einen Unterschied in der Umfang des Arms. Das wirklich oben sieht es aus wie so ein ganz dünner Strich. Und unten sieht es aus wie einfach so, ja, ein dünner Strich, der in der Mitte mit ein bisschen Haut verbunden wird oder sowas.
Es kann krankhaft sein oder man ist einfach Popeye.
Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das ist wirklich, unser Körper versucht wirklich alles in der Mitte, also der ganzen Kern, Körperkern ist wirklich das Allerwichtigste. Ja. Und vor allem, wie du sagst, Muskeln werden auch als erstes abgegeben. Sie sind schwer, sie müssen durchblutet werden, sie verbrauchen Energie, können einfach weg. Ne? Fett kann bleiben, weil Fett verbraucht keine Energie, es hält uns eigentlich sogar warm, also es können uns einfach vor Energieausgabe schützen, weil wenn uns kalt ist, dann versucht unser Körper auch ein bisschen interne Thermogenese zu führen, dass wir ein bisschen wärmer sind. Also Fett kann bleiben, Organe müssen bleiben, sie werden nicht abgebaut in dem Sinne, wie die Muskeln, obwohl sie auch aus Proteine entstehen, dann, ja, was ist das Erste, was gehen kann? Ja, die Muskeln.
Ganz Luxury gute Muscles. Fette.
Genau, weil wenn man auch Fleisch isst, isst man auch die Muskeln, also das ist eigentlich eine ganz gute Nährquelle, ne?
Jetzt ist ja auch noch die Frage, was fange ich damit eigentlich schlussendlich an? Und für die meisten spielt das ja eine Rolle im Hinblick auf ein Ernährungstagebuch oder eine Diät-Lebensweise.
Ja.
Und mittlerweile, also ich bin ja immer noch ein Freund wirklich von händischen Aufschreiben. Ja, was irgendwie einmal durch die Hand gegangen ist, ist auch definitiv einmal durch den Kopf gegangen. Das ist immer so ein Spruch von mir.
Ja, das kann ich. Ich bin eigentlich genau das Gegenteil. Mir ist es immer zu anstrengend, alles aufzuschreiben.
Ja.
Und ich kann vollkommen verstehen, Leute, das machen. Aber für mich zum Beispiel auch beim Training. Ich habe noch nie meine Gewichte oder sowas aufgeschrieben. Es war mir immer zu anstrengend.
Das ist voll geil, Ital.
Ja, ich finde
es. Heute war die Hantel gut zu mir. Sie war schwer in meiner Hand.
Es gibt wirklich Leute, die auch wirklich so ein Tagesbuch schreiben über den Training. Also nicht nur die Gewichte, schreiben auch, wie ich sich gefühlt habe beim Training und so weiter.
Ja, das ist ein halbwegs lyrisches Werk, was du da vollführen kannst.
Ja, kann ich das gar nicht.
Nein, ja. Also ich sehe auch vollkommen ein. Ich habe letztens einen Klienten gehabt, der kam dann halt auch mit einer App. Und die App, die muss halt Geld gekostet haben. Die war richtig, also ich habe mir die angeguckt. Bitte?
MyFitnessPal heißt
das? Das kann sein, dass mein
Fitness... Die ist richtig gut, die gibt es auch in kostenlos, auch in richtig gut. Ja, du kannst wirklich die Barcodes von jedem einzigen Dings, was du isst, einfach fotografieren und dann lädst du für dich hoch, weil es halt so eine Community-App und jeder kann einfach die Sachen hochladen.
Nice.
Und dann kannst du auch wirklich so, ja, du sagst, ich habe 100 Gramm von Produkt X gegessen, 200 Gramm von Produkt Y gegessen und 300 Gramm von Produkt Z gegessen.
Ja.
Und dann rechnet es mehr oder weniger dein Umsatz aus, ja.
Also ich bin normalerweise kein Freund davon, aber ich habe die gesehen und habe mir gedacht, okay, die ist cool. Weil ich habe ihm so gesagt, pass auf, so und so, weil ihm ging es darum, zu einem bestimmten Tag X gut shredded zu sein, weil er dann einen wichtigen Fototermin hat. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, jetzt musst du deine Makros so und so aufteilen. Und er hat das im Schluss endlich nur in diese App eingegeben und die hat ihm sofort ausgeschmissen, halt, wie viel das jetzt in Gramm wäre und was er da essen könnte.
Das ist ganz
und das
gut,
fand ich cool. Also,
ja. Also ich fand diese App ganz gut auch, ich habe sie am Anfang benutzt. Mein Ding ist es wirklich, also ich finde diese Apps und wie du sagst, das am Anfang das alles ausrechnen oder mehr oder weniger schätzen, ist ganz gut. Also ich rede jetzt nur für meine Methode und was ich auch meine Klienten meistens sage, weil ich weiß, dass solche Sachen auch anstrengend sind und man ist am Anfang sehr motiviert und macht das und danach ist es wirklich zu anstrengend und hat man keine Lust mehr. Vor allem bei solchen Apps, du gehst einmal draußen essen und dann kannst du nicht genau schreiben und dann macht das alles kaputt und dann bist du dadurch unmotiviert und so und solche Sachen. Aber was ich mache, ich sage, nutzt diese Mittel, diese Apps oder diese Formel oder was immer noch am Anfang, kriegt für euch einen Base-Wert, mehr oder weniger, und dann experimentiert selbst. Ich weiß, dass das ist mehr oder weniger, was ich brauche. Dann gucke ich, probiere erstmal, was die App oder die Formel mir ausspuckt. Ich mache das an mich und dann mache ich eine Woche, stelle mich auf die Waage. Hat sich was geändert? Ja oder nein? Wenn ja, geil, mache ich noch eine Woche. Wenn nein, dann muss ich jetzt in irgendeine Richtung tweaken.
Ja.
Wenn ich abnehmen will, muss ich reduzieren. Wenn ich zunehmen will, mache ich einfach, also füge ich mehr hinzu. Und das ist ganz einfach mit einer Küchenwaage zu Hause. Da kannst du einfach wirklich jede Portion einfach Teller auf den Küchenwaage. Ist also, wenn ich das Leute sage, dann finden sie es witzig. Aber was macht es für einen Unterschied theoretisch? Wenn du deinen Teller auf dem Brett oder auf dem Counter packst und dann das Essen drauf tust oder einfach auf die Küchenwaage. Es ist null Unterschied. Küchenwaage steht sowieso schon da bei mir.
Ja.
Dann packe ich es einfach darauf und das macht null Unterschied. Jetzt kann ich einfach gucken. Da stehen jetzt einfach nur Zahlen, wenn ich drauf komme. Und das finde ich wirklich die einfachste Möglichkeit, das zu machen. Nicht jeden Tag den Kalorien zählen und gucken, was das passiert, weil diese Apps und diese Ernährungsformel, wie gesagt, das sind Näherungsformeln. Das kommt nah dran. Und das Einzige, was wirklich am Ende des Tages bestimmen kann, bist du und deine Hartnäckigkeit, Motivation und Experimentelles, würde ich das nennen, weil du probierst neue Sachen immer aus.
Ja. Also, weil du jetzt gesagt hast, sie lachen im ersten Moment. Sie lachen natürlich, weil das im ersten Moment total bekloppt klingt, sein Essen abzuwiegen. Aber wenn man es lang genug gemacht hat, ich erwische mich selber immer wieder, es gibt seit mittlerweile 15 Jahren keine Situation, in der ich nicht Reis gekocht hätte und der Reis wurde von mir abgewogen. Egal, ob ich diäten wollte, zunehmen wollte oder es mir scheißegal war. Wenn ich Reis esse, wird der bei mir abgewogen. Ich muss einfach wissen, wie viel Reis ich esse. Das ist krankhaft. Also das ist einfach so drin im System, weißt du?
Ja, genau. Bei mir ist genau das Gleiche. Also ich finde, also das ist auch so eine Sache, wenn man kurz daran überlegt, also man Leute, was wiege ich mein Essen? Bin ich ein Hund oder sowas? Aber wenn man ins Restaurant geht oder so, da wird auch jede Portion gewogen, außer beim Dönermann. Weißt du? Also ja, der Dönermann packt einfach alle so salopp drauf, ist ja geil, ist egal für ihn. Aber Restaurants, die einfach nicht so Fastfood sind, sogar auch Fastfood, also McDonald's weiß, würde ich sagen, ganz genau, wie viel Gramm sie ausgeben pro Burger und wie, also
das ist ja alles standardisiert.
Einfach,
also so ein Burger-Patty wiegt immer gleich, du hast immer eine gleich große Scheibe Käse drauf, also die können 100 pro dir sagen, wie viel so ein Hamburger wiegen würde.
Genau, und wenn du ganz normal zu so jeder andere Burgerladen oder allgemein bei Fleisch ist das auch ganz üblich ist, dass es steht 200 Gramm Steak, 200 Gramm Hähnchen, 200 Gramm sowas. Einfach alles abwiegen und es ist viel weniger anstrengend, als jeder Mahlzeit wirklich die Kalorien zu zählen. Man kommt dadurch auch die Motivation, bleibt ein bisschen hoch. Und wenn man auch ab und zu mal die Waage nicht parat hat, man hat auch immer zwei Hände, die immer standardisiert dieselbe Größe haben und man kann das vielleicht wirklich wie ein Tier, aber einfach die Hände benutzen, um Essen auf dem Teller zu tun, davor waschen. Aber, und dann hat man auch mehr oder weniger ein bestimmten Maß, eine Genauigkeit, die gleich ist, die bleibt, und da kann man auch messen. Zwei Handvoll Reis habe ich heute gegessen, dann die Woche danach anderthalb voll oder was immer noch.
Du hast absolut recht. Also das Ding ist ja halt, wenn man das auch lang genug betrieben hat mit dem Abwiegen und dann halt genau weiß, okay, diese Menge an Reis in der Schüssel, da entspricht meinetwegen 60 oder 80 Gramm. Du kriegst ja irgendwann mit genug Erfahrung auch ein Gefühl für Mengengerüste. Dann brauchst du das gar nicht mehr abwiegen. Du weißt ganz genau, also du guckst in die Schüssel, siehst da den Reis liegen und sagst, das sind 60 Gramm. Und dann stellst du es auf die Waage, ja, waren 62, 63 Gramm. Also ja, es ist immer recht nah an der Realität dran.
Ja, man muss, am Anfang ist es alles ein bisschen anstrengender, aber mit Übung, also Übung macht den Meister halt, ne?
Ja, absolut. Und was würdest du sagen jetzt im Hinblick dann auf Ernährungstagebuch, wie viel sagst du immer deinen Klienten, was sie aufschreiben sollen? Also sagst du zum Beispiel jetzt am Anfang, wenn wirklich jemand komplett neu reinkommt, sagst du, schreib alles auf, schreib die Zeit auf, schreib die Portionsgröße auf, schreib auf, was du gegessen hast, schreib am besten die Tageszeit auf, schreib auf, wie du dich dabei gefühlt hast, oder sagst du, mach lieber erstmal so wenig wie möglich und führst dann peu à peu immer mehr Spezifikationen ein?
Es kam bis jetzt immer zu mir eher so Freizeitsportler, die deren allgemeinen Ziel war, zu oder abzunehmen. Und deswegen, es sei denn, jemand wirklich zu mir kommt mit einem genauen Ziel, wie du jemand gerade sagtest, der zu einem Fotoshooting jetzt shredded sein will, oder jemand, der unglaublich übergewichtig ist und einfach abnehmen will, aber er hat immer noch diesen harten Motivation, sage ich nicht, so ein Nahrungstagebuch zu führen. Ich gebe wirklich diese Tipps, was ich gerade erwähnt habe, weil ich finde, das ist viel mehr alltagsfreundlich als ein Ernährungstagebuch zu protokollieren. Ich weiß, dass große Unternehmen für Leute, die auch wirklich abnehmen wollen oder diese Studien führen, die fragen danach, weil die brauchen das aber auch wirklich. Aber jemand, der so ein Freizeitsportler, würde ich sagen, braucht eher so eine allgemeine Idee von, was er genau braucht.
Und jetzt sagst du allgemeine Idee, gibst du dann meistens so, ich sag mal, Empfehlungen in Richtung von Nahrungsmitteln, wo du ganz genau weißt, okay, wenn du das und das isst, da kannst du eigentlich, wenn dein Ziel jetzt ist, zum Beispiel abzunehmen, da kannst du nicht dick werden, also schwierig dick werden, wenn du davon ganz viel isst. Bei mir ist das immer so Reis. Also
genau, Reis gebe ich immer als Möglichkeit, Kartoffel, so Sachen, die einfach unverarbeitet, auch wie im ersten Podcast gesagt, unverarbeitete Vollkornprodukte, Kohlenhydrate, reich Obst und Gemüse, einfach versuchen, so viel wie möglich aus gute, unverarbeitete Quellen zu essen. Ja, und was mir auch ganz oft vorkommt, wenn Leute die abnehmen wollen, sie essen zweimal warm am Tag. Sie essen Mittag, sei es jetzt Studenten, dann essen sie einmal in die Mensa. Und dann kommen sie nach Hause und kochen sie nochmal Nudeln oder Reis oder irgendwas da. Und dann sage ich meistens, einfachste Möglichkeit, lass einfach den zweiten heiße Mahlzeit weg, mach stattdessen Salat mit Brot, dann hast du schon 200 Kalorien weniger, ohne was zu machen. Und ich würde sagen, Salat zu machen ist fast genauso anstrengend wie Reis zu kochen.
Aber emotional ist es viel anstrengender, den Salat zu essen, anstatt den Reis.
Das stimmt, das stimmt, aber ich würde sagen auch so, wenn es sei denn, man wirklich krasse, richtig shredded sein will und um die einstellige Körperfettprozent kommen möchte, kannst du ruhig einfach einen Salat mit irgendeinem geilen Dressing, kannst du ein bisschen Olivenöl, kannst du, keine Ahnung, es gibt diese Fertig-Dressings, die man kaufen kann, die sind auch ein bisschen fettig, aber es ist immer noch besser als eine zweite Mahlzeit, zweite warme Mahlzeit am Tag, es sei denn, du wirklich deinen Salat damit ertrinkst, ne, dann hast du so einfach so eine Suppe mit ein bisschen Salat dabei, das ist dann eine andere Sache, aber kannst du auch ruhig lecker machen. Kannst du ein bisschen Käse da reinschmeißen. Also für mich ist Käse das Beste, was es gibt auf der Welt. Deswegen bei mir einfach Mozzarella oder Feta-Käse. Das gibt es auch in Low-Fat-Version. Die sind proteinreich, die schmecken gut. Die machen ein bisschen noch Geschmack rein. Ein paar Nüsse mit nach rein. Geil.
Das ist auch immer mit dem Körperfettanteil. Das ist ja auch, die Leute kommen, wollen abnehmen und du fragst so, was ist denn so deine Vorstellung? Und das Verrückte ist halt, jeder hat immer schon eine Zahl von Körperfettanteil im Kopf, die er einem dann um die Ohren haut. Und dann kommen, genau wie du sagst, so einstellige Zahlen. Meinetwegen 7 oder 8%, wo ich mir dann so denke, ist dir eigentlich bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt, einstellig zu werden? Was das bedeutet? Dass du im Prinzip nur noch Bausteine isst?
12 Wochen Diäten und dann wirklich jede Woche 150 bis 100 Kalorien weniger,
ja,
bist du wirklich am Ende des Tages, also am Ende des die letzten zwei Wochen wirklich sich dich ernährst von ein bisschen Luft und einem Selleriestock oder sowas.
Ja, das ist dein Essen, je tiefer du in der Diät bist, dein Essen sieht immer mehr aus wie so ein Baukastenprinzip. Auf der einen Seite Makronährstoff Kohlenhydrate in Form von einem kleinen Haufen Reis und ja, auf der rechten Seite ein kleiner Haufen Hähnchen Protein Makronährstoff so.
Genau, und dann bitte, drei, vier bon Köpfe Appetit. Brokkoli und so ein bisschen Vitamine und Ballaststoffe und das war's. Ja.
Also ja, das ist halt immer wieder krass.
Ja. Also das ist wirklich, ich finde es, ich gebe immer, deswegen, ich sage auch Leute, wir machen erstmal den allgemeinen Plan und wenn du das schaffst, komm wieder zu mir,
ja,
und wir gehen tiefer rein. Ja. Genauso mit diesem Podcast-Idee, was wir gemacht haben. Ja? Also wir haben am Anfang Ernährung 1 und 2 und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein.
Ja.
Wenn die Leute das gehört haben, dürfen sie in Anführungsstrichen jetzt hier weiter rein sozusagen. Aber ja, genau. Ja.
Sehr schön.
Dann
Teil der Ernährungstürsteher.
Genau. Du darfst nur mit so und so viel Kalorien hier reinkommen.
Sweet.
Ja, und noch was ich auch noch dazu gebe, wenn jemand zu mir kommt zum Abnehmen, ist wirklich eine kleine Erhöhung der, wie heißt es, der Bewegung am Tag.
Hm.
Und ich versuche auch das zu erklären, dass mit höheren Intensität verbraucht man mehr Kalorien im Schnitt,
ja,
aber bei niedriger Intensität ist der Prozent an Fett, was oxidiert wird, als Energie benutzt wird, zum Beispiel so 6 km/h gehen im Vergleich zu 13 km/h laufen, verbraucht man 80% von den gesamten Kalorien an Fett.
Mhm.
Und wenn das beim Laufen ist, es halt 60% nur, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Wir haben auch schon das einmal ein bisschen schon erwähnt, dass unser Körper braucht für langsame Tätigkeiten, Alltagbewegungen, Gehen und so weiter, langsamer Energie, deswegen Fett. Und für hohe Intensität braucht das schnelle Energie, Bedeutung Zucker. Deswegen, vielleicht verbraucht man mehr Energie im Schnitt, aber wenn man wirklich darauf kommen will, dass dieser Fett vom Körper wegkommt, dann muss man wirklich Low Intensity machen. Und das empfehle ich wirklich fast jeder, 1 bis 2 Mal am Tag einfach spazieren gehen. Für Leute, die im Hochhaus wohnen, einfach geht einfach die Treppen hoch und runter 20 Minuten, hört dabei unser Podcast oder sowas. Das kann ich immer gut empfehlen.
Nee, gute Regel. Also das ist ja schlussendlich auch zurückzuführen auf die Energiebereitstellungsarten. Also je ruhiger meine Herzfrequenz ist, je ruhiger meine Atmung ist, desto eher bin ich irgendwie in der Fettoxidation drin, ja, und verbrauche hauptsächlich Fett. Was nicht heißen soll, dass ich mich jetzt auf Couch lege und Chips essen kann und mir sicher sein kann, okay, während ich Chips esse, werde ich auch Fett verbrennen. Ja. Das soll jetzt bitte nicht dabei rumkommen. Ja. Aber je intensiver ich werde, also wenn ich wirklich richtig Vollgas gebe im Studio und einfach nur am Hecheln bin, dann bin ich eigentlich aus der Fettstoffwechselung schon komplett raus. Also dann, genau, wie du sagst, dann sind die Kohlenhydrate am Burnen.
Genau, ja.
Das ist ein zweischneidiges Schwert dann.
Ja, und noch was, das Letzte, was ich auch noch kurz empfehlen kann, das wird vielleicht die Leute in euer Umfeld vielleicht ein bisschen nerven, aber so herumzappeln, so Fidgeting, die ganze Zeit, wenn du im Stuhl sitzt, so mit den Beinen zu hüpfen oder so, das kann wirklich bis zu 350 Kalorien am Tag plus verbrennen. Also wenn ihr seht, also meistens sieht man das auch, dass diese unruhige Leute meistens auch dünner sind, weil sie wirklich nicht still sitzen können. Und wenn du wirklich so eine Person bist, die ganze Zeit, wenn du sitzt, du bist die ganze Zeit nur still und starr und bewegt gar nichts, probier mal dabei einfach ein bisschen mehr Bewegung. Sitzt vielleicht ein bisschen höher, sodass die Beine leicht in der Luft sind und hüpft mit deinen Beinen so ganz kurz, wenn du die ganze Zeit sitzt oder sowas. Es kommt wirklich, also es sieht nicht wie viel aus, aber über 12 Monate, wenn du insgesamt nur 50 Kalorien mehr verbrennst am Tag, ist es schon ganz viel.
Itai, warum hast du das jetzt hier im Podcast erwähnt? Wir hätten da so schön eine Geschäftsidee draus drehen können. Neuer Trainingsplan, rumzappeln auf dem Bürostuhl. Ja? Ich mach dich so fit, krass.
besondere Stühle verkaufen, die ein bisschen höher sind.
So Alter, du sagst es, Mann. Alles, das ganze Merch dazu, Stühle, irgendwelche, keine Ahnung, Halterungen, irgendwelche Gummibänder, mit denen du dich an dem Stuhl fixieren musst, damit du noch krassere Gains kriegst und so.
Genau.
Oh, ja. Itai, Alter.
Ja, jetzt kriegt ihr hier das alles, die geilsten Ideen für umsonst, für immer. Genau, ja.
Okay, sweet. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht nochmal zu dem Thema.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und ja, wie gesagt, also ich glaube, wir machen da einfach mal nochmal so eine kleine Serie, in dem wir einfach so in interessante Themen der Ernährung auch nochmal ein bisschen tiefer reingucken.
Mhm.
Weil das scheint die Leute irgendwie zu triggern. Da haben sie Interesse dran.
Ja.
Na?
Auf jeden Fall.
Aber ja, rundum war das, glaube ich, eine ganz solide Sache heute, oder?
Ja, ja. So sind wir wie immer am Ende unseres Set gekommen. Ich hoffe, wir hatten ein bisschen Spaß, ein bisschen was gelernt. Und ja, wie immer, bis zum nächsten Set.
Leute, haut rein, bis demnächst. Ciao, ciao.